Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Sendung der Philosophischen Brocken. Wir werden uns heute mit dem Denken, dem Werk und auch den Auswirkungen von Karl Marx befassen. Karl Marx war sicher der einflussreicheste Philosoph des 19. Jahrhunderts, zumindest was seinen Einfluss auf die Politik, auf die politischen Bewegungen betrifft. Und ich freue mich sehr, dich, Karl Reiter, heute als Gast hier zu haben. Servus.
Ja, ich danke gleich für die Einladung.
Ja, ich möchte vielleicht einige Worte sagen, bevor wir uns in die Hitze des Gefechts, der Diskussion werfen, über Karl Marx in den 80er Jahren, als ich hier zu studieren begonnen habe, frühe 80er Jahre. Ich möchte das deshalb, weil es mir wichtig erscheint, die sehr krasse Veränderung zumindest irgendwie nachvollziehbar zu machen, die hier eingesetzt hat, vor allem mit dem Fall der Mauer, mit dem Zusammenbruch der Warschauer Paktstaaten. In den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, gab es noch einige sehr streng dogmatisch marxistische Gruppierungen, die also irgendwie mit dem sogenannten realen Kommunismus in Verbindung standen, eine ganz ähnliche Interpretation des Marxischen Werkes vertreten haben und also geradezu auch religiös verbreiten wollten oder das zumindest versucht haben. Und diese Gruppen waren sehr wichtig an der Philosophie, haben wir die immer wieder angetroffen in den diversen Lehrveranstaltungen. Und es hat sich dadurch für mich irgendwie relativ schwer gestaltet, mich irgendwie frei diesem Werk zu nähern. Ich konnte das dann doch, es ist ganz gut gelungen über Diskussionsgruppen, aber ich denke, dass das heute eine ganz andere Situation ist und auch die ganze Entwicklung im Zuge der Globalisierung nach dem Zusammenbruch der Warschauer Paktstaaten, des sogenannten Ostblocks, hier hat sich sehr vieles getan und ich denke, diese historischen Veränderungen, diese politischen Veränderungen, nicht nur in Europa, sind sicher eine ganz wichtige Bedingung für eine neue Auseinandersetzung mit dem Werk von Karl Marx. Wie würdest du das sehen?
Ja, ich glaube, also der erste Punkt ist einmal, wenn du diese politischen Gruppen, die sich auf den Marxismus berufen hast, schilderst, muss man dazu sagen, dass der wesentliche Kern eigentlich weniger Marx, sondern vielleicht mehr Lenin war. Es war sozusagen eine gewisse Form des Marxismus in Form des Leninismus, der schon als Leninismus eine gewisse einerseits Dogmatisierung, aber auch andererseits eine Verengung des marxistischen Theoriegebäudes zur Grundlage hatte. Nun, der Leninismus ist doch wesentlich erschüttert, also leninistische Gruppen sind entweder sehr verunsichert oder überhaupt verschwunden. Und ich denke mal, die derzeitige Situation für den Marxismus ist wieder eine sehr interessante. Auf der einen Seite hat all das, was man sozusagen unter Tradition verstanden hat, unter Orthodoxie verstanden hat, sagen wir, eine Erschütterung, eine Verunsicherung erlebt. Es sind auch auf akademischer Ebene, wenn wir jetzt auf die 80er Jahre, 90er Jahre denken, die letzten Reste sozusagen des Marxismus aus der 68er Studentenbewegung eigentlich ausgeklungen. Und jetzt sollte man doch meinen, dass in so einer Situation eigentlich so irgendwie das letztliche Ende des Marxismus da ist. Aber siehe da, ich glaube, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit selbst durch die Entwicklung, durch den ungeschminkten Kapitalismus, ja, der in Form des neoliberalen nicht nur Denkens, nicht nur Ideologie, sondern auch der gesellschaftlichen Praxis wirksam geworden ist, wieder und ein erneutes und jetzt natürlich hoffentlich ein kritischeres Denken des Marxismus ermöglicht hat, ja sogar notwendig gemacht hat.
Ich würde das auch so sehen und ich denke, dass ja gerade auch eure Zeitschrift hier ein ganz wichtiges Zeichen ist, auch in diese Richtung. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Karl Reiter hat mit einigen Kollegen ein sehr schönes Heft herausgegeben. Es ist gerade die zweite Nummer erschienen. Das Heft heißt Grundrisse. Ich habe es hier gerade bekommen, gestern in der Post, die Nummer 2 der Zeitschrift für linke Theorie und Debatte. Und das Motto dieser Nummer ist ein Zitat aus dem sehr berühmten mittlerweile Werk von Hart und Negri. Wir müssen Widerstand, Aufstand und konstituierende Macht als einen untrennbaren Prozess denken. Das Prozesshafte, das Dynamische, das Widersprüchliche ist ja auch etwas sehr Zentrales im Marx'schen Denken. Und ich möchte gerne, dass du kurz diese Zeitschrift vorstellst und auch die Leute, die daran mitarbeiten.
Das Grundkonzept der Zeitschrift ist, tatsächlich eine Plattform zu schaffen, um Fragen des Marxismus im engeren Sinne, aber auch alle anderen relevanten gesellschaftlichen Fragen im Hinblick auf Überwindung dieser Verhältnisse offen und breit zu diskutieren. Wir wollen keine Strömungszeitschrift sein, wir wollen nicht eine gewisse Position vertreten, sondern sind eigentlich offen gegenüber allen Positionen, die wirklich hier in einer Art kreativen, offenen Weise eben diese Form diskutieren. Wir wollen auch in Zukunft Veranstaltungen machen. Also eine darf ich doch jetzt gleich ankündigen. Am 17. Mai gibt es die Präsentation dieses Hefts Nummer 2 im Ammerlinghaus um 19 Uhr. Wir haben auch eine Internetadresse. Das ist ganz einfach www.grundrisse.net, wo die erste Nummer drin ist und wo auch diese ganzen Veranstaltungen angekündigt ist, kann man reinschauen und sich informieren.
Die Sendung wird sich, beziehungsweise wir werden uns in der Sendung mit verschiedenen Begriffen aus dem Marx'schen Werk befassen. Natürlich im Zentrum das Kapital, nicht nur das Werk, sondern das Phänomen, das System, das Kapital, die Kapitalanalyse von Karl Marx. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Basis und Überbau, ob das überhaupt so wichtig ist im Denken von Marx, Fetisch, Charakter der Ware, Entfremdung, die Geschichtlichkeit der Produktionsweisen oder der Produktionsweise der kapitalistischen, Marxismus, Feminismus, revolutionäres Subjekt, automatisches Subjekt oder autonomes Subjekt, wenn wir das mehr aus unserer Position heute vielleicht so nennen würden. All diese Punkte möchten wir zumindest anreißen und ich freue mich schon auf die Diskussion. Jetzt mal kurz Musik.
Day one storm and it was beautiful. Day one stone from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you like.
Ja, ich möchte jetzt einmal mit der Frage beginnen, was ist eigentlich sozusagen die Hauptaussage oder das Hauptwerk von Marx? Es gibt da im Grunde, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite wird Marx sehr oft als Geschichtsphilosoph interpretiert, der sozusagen die Abfolge der Produktionsweisen analysiert hat, die Notwendigkeit des Sozialismus. Es gibt dann Begriffe wie Materialismus, dialektischer Materialismus. Es gibt auch den Begriff der materialistischen Weltanschauung, wo Marx sozusagen als universales Erklärungsmodell für eigentlich alle gesellschaftlichen, geschichtlichen Phänomene herangezogen wird. Nun, diese Interpretation ist sicher nicht ganz unberechtigt, sie ist auch nicht so falsch, aber sie ist in jedem Fall massiv verkürzt, weil sie im Grunde die eigentliche Leistung von Marx nicht zur Sprache bringt. Und jetzt sozusagen die Frage, was ist die eigentliche Leistung von Marx oder anders gefragt, was ist eigentlich der Inhalt dieses dreibändigen Werks, das Kapital? Es ist ein bisschen vielleicht nicht ganz einfach und simpel, aber ich möchte versuchen, das möglichst einfach und klar zu erklären. Der Inhalt des Kapitals, meiner Auffassung nach, ist die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise. Und zwar nicht der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise des 19. Jahrhunderts, dann wäre das Werk doch mehr oder minder veraltet, wenn wir sagen, wir leben jetzt im 21., die Dinge haben sich geändert, sondern es ist auf einer sehr hohen Abstraktionsebene die Gesetze der Kapitalakkumulation jedes vergangenen, jedes gegenwärtig und jedes eigentlich in Zukunft möglichen Kapitalismus. Das ist sozusagen der Anspruch, den Marx im Kapital vorlegt.
Und damit sind wir aber genau in dem Vorwurf, der ja immer wieder gebracht wurde, vorgebracht wurde, der auch eine Kurve macht zu dieser Geschichtsphilosophie, zu dieser Frage nach dem ewigen Gesetz oder gibt sozusagen ewig gültige Gesetzmäßigkeiten im Bereich der Anthropologie, im Bereich der Gesellschaft?
Diese Gesetzmäßigkeiten gibt es nicht. Die Abstraktionsebene von Marx im Kapital ist ja nicht sozusagen für jede Gesellschaft, sondern für die kapitalistische Produktionsweise zu entwickeln. Und das Spannende und das Interessante Frage ist, warum man das überhaupt kann.
Warum man das abstrahieren kann.
Warum kann man
sozusagen das Kapital und das Funktionieren des Kapitals aus dem Leben der Menschen herausziehen, abziehen, heißt ja abstrahieren. Ja. Warum ist das möglich?
Warum geht es? Und das erklärt sich selbst durch den Begriff des Kapitals. In vorkapitalistischen Gesellschaften ist eine solche systematische Untersuchung nicht möglich und sie ist eigentlich auch nie versucht worden.
Das heißt, es hängt zusammen mit der Rationalisierbarkeit, die sich durch den Kapitalismus
perfektioniert hat. Ja, es hängt zusammen mit der Rationalisierbarkeit, aber es hängt vor allem zusammen mit dem Punkt, dass das Ziel des ökonomischen Handelns, gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, die Akkumulation dessen ist, was Marx den abstrakten Reichtum nennt. Dieser abstrakte Reichtum, der neue Formen annimmt, er nimmt die Form des Gelds an und er nimmt vor allem die Form des Kapitals an. Das heißt, es ist die erste Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, wo der Reichtum selbst im Grunde, könnte man sagen, Zahlen sind, nicht? Geldzahlen. Und in vorkapitalistischen Gesellschaften war Ökonomie immer sozusagen etwas Praktisches. Es war eben die Vermehrung eines konkreten Reichtums, nicht? Also da bist ja du sicher besser Expertin als ich, aber in der Antike, die ökonomischen Schriften, es waren so Hausvaterliteratur, nicht? Wie schaue ich, dass meine Ölbäume gut wachsen und wie halte ich mich gesund?
Ja? Also Xenophon ist nicht nur Hausvaterliteratur,
naja, aber dieses System,
aber es hat ja, es ist was sehr Angewandtes.
Sehr Angewandtes.
Du kannst nicht so systematisch abstrahieren und in eins setzen. Nicht? Also auch diese ganze Subsumptionsfrage kann man sicher für die Antike so nicht stellen einfach. Also sie macht in dem Sinn keinen Sinn.
Macht keinen Sinn. Und es ist ja auch interessant, dass sozusagen dieser abstrakte Gesichtspunkt, ja, das erste Mal sozusagen mit Adam Smith auftaucht, mit der Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise. Und die Leistung von Marx ist zu erkennen, erstens einmal das zu erkennen, dass sozusagen jetzt hier es einen Umschlag gibt von der Produktion des konkreten Reichtums, der nur mehr ein Mittel wird zu einem anderen Zweck. Und dieser Zweck ist eben die Akkumulation des abstrakten Reichtums. Und erst sozusagen, wenn eine Gesellschaft systematisch durch ökonomische Beziehungen bestimmt ist, wie es die kapitalistische ist, erst und diese ökonomischen Beziehungen unter dem Diktat sozusagen einer abstrakten Akkumulationslogik stehen, erst in dieser gesellschaftlichen, geschichtlichen Situation kann man so ein Buch wie das Kapital überhaupt schreiben. Das heißt, also, es war in der Antike unmöglich gewesen, so ein Buch zu schreiben, es war im Mittelalter unmöglich gewesen, so ein Buch zu schreiben. Und das sagt ja Marx selbst. Nicht erst ab dieser Entwicklungsperiode, wo das Kapital als reale gesellschaftliche Macht auftritt, kann man es auch abstrakt analysieren. Man muss es abstrakt analysieren, weil es ja selbst einen abstrakten Charakter hat.
Und wie viele Reiche und Gesellschaften schon untergegangen sind, ist es durchaus denkbar, dass auch der Kapitalismus irgendwann einmal untergeht oder an sich selbst sozusagen implodiert oder explodiert, ja, wie auch immer man das sehen mag. Es schaut im Moment natürlich keineswegs danach aus.
Das ist auch eine schwierige Frage und da sind wir sozusagen schon in der Diskussion marxistischer oder marxischer Positionen selbst? Gibt es bei Marx sozusagen eine Endkrise? Ist es so, dass der Kapitalismus auf einen Punkt zusteuert, wo er zusammenbricht, oder ist das nicht der Fall? Da gibt es verschiedene Positionen, obwohl heute doch die Auffassung überwiegt, dass Marx eigentlich, obwohl er es vielleicht subjektiv ganz gern gehabt hätte, von selbst wird der Kapitalismus nicht zusammenbrechen. Mhm. Nicht? Also Krise, es gibt immer eine Wechselwirkung oder Dialektik, kann auch Wechselwirkung sein.
Ich würde das nicht zugleich sagen.
Zwischen Krise und Prosperität. Nicht? Mhm. Also Krise bereitet sozusagen Aufschwung vor und Prosperität und der wiederum, der Aufschwung wiederum, bereitet die Krise vor. Das ist so ein ständiges Ineinandergehen dieser zwei Momente.
Genau. Du hast vorhin eine sehr wichtige Differenzierung angesprochen. Ich denke, es wäre wichtig, dir etwas auszuführen, auch um jetzt wieder ein bisschen konkreter auf diese Kapitalanalyse zurückzukommen. Die Differenzierung zwischen Geld und Kapital, weil das ja genau der Kern der Sache ist. Eigentlich, ja. Wie wird Geld zu Kapital? Welche Rolle spielt Geld im Prozess der Kapitalwerdung sozusagen? Und was für eine Rolle könnte heute dem Geld zugeschrieben werden, sozusagen im Unterschied zur Rolle, die das Geld zur Zeit Karl Marx gehabt hat?
Also vorweg, also ob das Geld heute eine wirklich andere Rolle spielt als zur Zeit von Karl Marx, das möchte ich mal ausklammern, die Frage.
Das ist zu lange, stimmt. Ja.
Eins ist einmal klar, das muss man mal sagen, also Geld, also Kapital bedeutet nicht einfach sozusagen, salopp gesagt, viel Geld. Nicht? Viel Geld ist nicht Kapital, und Kapital ist nicht bloß viel Geld. Marx sagt, Geld wird dann zu Kapital, wenn mit viel Geld Arbeitsmittel und die wahre Arbeitskraft gekauft wird, wenn Waren produziert werden, wenn diese Waren verkauft werden und wenn in diesem Produktionsprozess sich sozusagen das Kapital oder die Kapitalisten unbezahlte Mehrarbeit aneignen. Und Marx sagt selbst, diese Bewegung, nicht, wenn man das als Bewegung bezeichnen will, verwandelt Geld in Kapital. Das heißt, man muss Kapital sozusagen denken in einen ständigen Zirkulationsprozess, in einen ständigen Kreislaufprozess, wo es sozusagen sich die Form ständig ändert. Warenkapital, Geldkapital, produktives Kapital, und in diesem Prozess die lebendige Arbeit aufsaugt. Das ist sozusagen der Unterschied zu einem bloßen Geldbegriff, der etwa in der Schatzbildung eben sozusagen auf einem Haufen liegt und sich halt dort nicht weiter rührt.
Der Fetischcharakter der Ware ist ja ein Schlüsselbegriff oder sagen wir vielmehr ein Schlüsselbild, würde ich jetzt mal sagen, weil ich denke, es ist das Faszinierende daran ist ja eigentlich diese Metapher das, was sich in diesem Fetisch kristallisiert, nämlich die Machtverhältnisse auch, die Ausbeutungsverhältnisse, die sozusagen den Prozess der Hervorbringung des Kapitals, des Mehrwerts etc. Darstellen. Und in diesem Fetischcharakter der Ware steckt ja all dieser Zusammenhang drinnen, der Wertbegriff, der Kapitalbegriff, der dann viel später ausgeführt wird. Aber mit diesem Fetischcharakter der Ware führt Marx quasi so ein Gesamtbild ein, so wie ich das noch in Erinnerung habe, als ich das gelesen habe und irgendwie zu verstehen versucht habe. Was mir so interessant erscheint an diesem Bild oder an diesem Begriff, des Fetischcharakters ist zum einen die Entfremdung, die sich hier schon ankündigt, also dass hier sozusagen etwas nicht erkannt wird in der Ware, dass die Ware sozusagen für etwas besonders Wertvolles gehalten wird, wobei aber der eigentliche Wert, der da drinnen steckt und der sie zu dem macht, was sie ist, nämlich im kapitalistischen Sinne, was Wertvolles, dass das verkannt wird. Dass sozusagen dieser Prozess, der Ausbeutungsprozess, der Akkumulationsprozess, der Mehrwertschöpfungsprozess hier nicht erkannt wird und dass aber gleichzeitig sehr wohl der Ware eine überdimensionale Kraft oder eine übersinnliche Bedeutung übertragen wird oder beigemessen wird, die nur deshalb beigemessen werden kann, weil eben diese Macht- und Kapitalhervorbringungsprozesse da drinnen irgendwie kristallisiert sind in dieser Ware. Jetzt denke ich, dass hier sehr, sehr viele interessante Aspekte, ich denke, von Marx ganz bewusst hereingebracht werden durch dieses Bild. Ich habe genannt den Aspekt der Entfremdung, der Verkennung auch. Das ist ein Begriff, der ja dann mit der Psychoanalyse erst wieder wahnsinnig interessant und neu aufgeladen wird, ja. Der aber bei Hegel sicher auch schon, nicht jetzt in diesem expliziten Sinne, aber in Bezug auf die Bildung, auf die Entfremdung in der Bildung, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und wir wissen ja, dass Karl Marx also ein Hegelianer war, also ein sehr intensiver Hegel-Leser. Und ja, ich denke, dass dieser Aspekt dann im Zuge der leninistischen Rezeption von Marx eigentlich sehr in den Hintergrund getreten ist und eigentlich dann erst wieder durch eine ganz andere Rezeption in Frankreich viel stärker oder dann auch in den USA wieder ein Interesse ermöglicht hat für diesen Wertbegriff und auch die Werttheorie.
Ja, also ich sehe das auch eigentlich im Prinzip so wie du. Ich möchte gleich anknüpfen an dieser Kritik des Leninismus, nicht? Also es gibt verschiedene Elemente im Leninismus. Ein Element besteht darin, eigentlich die Kritik von Marx an der Gesellschaft, an der kapitalistischen Gesellschaft, eigentlich zu verdünnen. Und so im Grunde ist das Ungerechte die Verteilung des Reichtums. Ja. Und das zweite Element wäre die gewisse Irrationalität, Planlosigkeit. Nicht? Also sozusagen, so wie man sagt, Leninismus bedeutet eigentlich gerechte Verteilung, Plan plus Machtergreifung durch eine Partei. Und da kommen solche kritischen Begriffe wie eben schon Wert, der schon ein kritischer Begriff bei Marx ist, kommt unter die Räder. Und ich möchte jetzt versuchen, eigentlich das, was du gesagt hast, ein bisschen aus meiner Perspektive zu wiederholen, also wie ich diese Sache sehe. Also der Fetischbegriff ist, würde ich sagen, um das ein bisschen einfach darzustellen, könnte man vielleicht auch für diejenigen, die diesen Begriff nicht so vertraut sind und das hören jetzt der Fetisch, was ist das nicht, jetzt möchte ich sagen, so zweistufig entwickeln. Der erste Ansatz, also was die Frage, was heißt Fetischcharakter der Ware bei Marx, findet sich am Beginn des Kapitals, wo Marx eigentlich von folgender Konstellation ausgeht. Er sagt, wir haben eine Gesellschaft, in der scheinbar unabhängige Produzenten miteinander in gesellschaftlichen Kontakt treten. Wodurch treten sie in Kontakt? Vermittels ihrer Arbeitsprodukte. Und wenn sie über ihren gesellschaftlichen Kontakt treten, über Arbeitsprodukte, werden Arbeitsprodukte zu Waren. Und diese Waren bekommen nun sozusagen eine Werteigenschaft. Scheinbar sind sie Träger von Wert, und da gibt es Ausdrücke wie, sie haben Wert, Wert ist enthalten. Und das nennt Marx in der ersten Stufe mit dem Fetischcharakter. Also etwas für etwas halten, etwas, was etwas nicht ist, für das zu halten. Das heißt zu sagen, die Ware wäre Träger von Wert. Denn Wirklichkeit spiegelt sich in dieser Werteigenschaft der Ware das gesellschaftliche Verhältnis unabhängiger Warenproduzenten, das aber sozusagen in dinglicher Form erscheint und als Verhältnis eher verschwindet sozusagen in dieser Werteigenschaft. Das hast du ja angesprochen, nicht? Die zweite Stufe wäre sozusagen die, dass diese unabhängigen Warenbesitzer werden im Laufe des Kapitals, also des Werks von Marx, konkretisiert. Es gibt nämlich dann zumindest einmal zwei große Warenbesitzer. Die einen Warenbesitzer, die Kapital besitzen, und die anderen Warenbesitzer, die nur ihre Arbeitskraft besitzen. Und Marx zeigt, und in dem Sinn würde ich dir auch recht geben, dass er schon im frühesten Fetischbegriff eigentlich die ganze Kapitalanalyse oder Elemente der Kapitalanalyse drinstecken, dass mit Notwendigkeit, wirklich mit Notwendigkeit, die tatsächliche Quelle des Werts, nämlich die lebendige Arbeitskraft, verschleiert wird und es so ausschaut, als ob es drei unabhängige Quellen des Werts gibt, nämlich Arbeit, Boden und Kapital. Und so endet eigentlich der dritte Band des Kapitals in der Kritik dieser trinitarischen Formel. Nicht? Denn scheinbar zeigt das ja die Erfahrung sozusagen, die triviale Alltagserfahrung, entweder besitze ich Arbeitskraft, wenn ich die verkaufe, habe ich Einkommen, oder ich besitze in entsprechendem Ausmaß Grund und Boden, das kann ich verpachten, habe ein Einkommen, oder ich besitze in entsprechendem Ausmaß Kapital, kann das. Und der zugspitzte Kapitalfetisch ist dann sozusagen das Kapital in Form von Bankkapital, also Zinsen, Aktien, wo sich ja scheinbar das Kapital selbst erhöht
und reproduziert. Und
jetzt ist es vielleicht ging es also deiner Darstellung ein bisschen etwas vereinfachter dargestellt, ja, und diese ganzen Aspekte, die du genannt hast, spielen natürlich da ebenfalls eine Rolle, ja, dass das ganze Ausbeutungsverhältnis ja verschleiert wird, dass die gesellschaftliche Beziehung dinglich verschleiert wird und dass sozusagen Dingen etwas zugesprochen wird, was sie nicht sind. Das Kapital kann sich nicht selbst vermehren. Nicht?
Ja, das führt mich jetzt auch gleich zu einem anderen Gedanken, der auch nur angerissen wurde, nämlich zu dem betreffend die sogenannte Dialektik zwischen Materialismus und Idealismus oder die Basisüberbau. Dialektik oder Dichotomie, also die Trennung, dass man sozusagen die beiden sehr stark auseinanderhält oder in einem sehr deterministischen Verhältnis sieht, wonach also angeblich also diese materiellen Verhältnisse, diese historischen Verhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse quasi das Ideelle hervorbringen und letztendlich immer bestimmen würden. Ich sehe das also viel widersprüchlicher bei Marx und ich denke, dass auch hier wieder dieses im Fetischbegriff kristallisierte Verhältnis von Erkennen, Verkennen, von Machtverhältnissen und sozusagen dem Konsumschein etc., dass hier eigentlich sehr wohl immer schon eine sehr starke Vermischung am Werk ist und auch reflektiert wird von Marx. Also dass es in keinster Weise angeht, meiner Meinung nach, hier so dichotomisch den Marx zu interpretieren oder in dieser platten Basisüberbaustruktur.
Ja, na, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Also ich denke mal, wenn man Marx als Basisüberbautheoretiker, Marx als Materialist so wie es sehr oft rezipiert wird, muss man natürlich sagen, das sind vielleicht eine sehr äußerliche und auch sehr vereinfachende Darstellung. Ich meine, rein zu den Fakten, also Marx verwendet den Ausdruck Basisüberbau eigentlich nur in einem Vorwort zu einer Vorarbeit des Kapitals, ein sehr oft und berühmt zitiertes Vorwort, wo auf Basisüberbau, wo von Dialektik spricht. Ich würde sagen, dass gerade die Begriffe Basisüberbau im Kapital selbst überhaupt nicht systematisch entfaltet ist. Schauen wir uns, wenn wir uns die Kette der Begriffe anschauen, wie analysiert Marx im Kapital? Er beginnt mit der einfachsten Kategorie der Ware, entfaltet sie in die zwei Dimensionen Gebrauchswert, Tauschwert, bestimmt darauf den Doppelcharakter der Arbeit in gebrauchswertsetzende, tauschwertsetzende, differenziert den Wert in Substanz, abstrakte Arbeit, Maß, gesellschaftlich durchschnittlich notwendig Arbeitszeit, Form, Verdoppelung von Ware in Ware und Geld, geht zum Geldbegriff über, zeigt den darüber haben wir schon gesprochen, zeigt sozusagen die Bewegung Geld, Ware, mehr Geld als die Bewegung des Kapitals, zeigt die Formen der konkreter, also die zwei Formen der Produktion des Mehrwerts, abstrakt, also die zwei Formen der Mehrwertproduktion. Und ich kann jetzt da abbrechen, nicht? Ich könnte jetzt noch diese Begriffe. So, und wo findet man da jetzt den Basisüberbau? Also da sieht man, dass das sozusagen zwar ein Art philosophischer Rahmen ist, den Marx sozusagen seinem Werk gibt, aber im Werk selbst eigentlich würde ich sagen, auch so gelesen kann, ohne dass man diese Begriffe rekurrieren muss.
Die menschliche Arbeitskraft ist ja bekanntlich der Motor dieser Wertschöpfung. Und was mich sehr interessiert hat, war die Diskussion in den 70er Jahren, vor allem von Feministinnen, von marxistischen Feministinnen angezettelt, aber nicht nur, also auch von Marxisten mitgeführt, die Diskussion darum, ob die sogenannte Hausarbeit, die sogenannte Reproduktionsarbeit, also die Arbeit, die nötig ist, um die Arbeitskraft wiederherzustellen, jeden Abend, also dass diese Arbeit, die eben gemeinhin heute nicht mehr so sehr, aber damals noch weitgehend von Frauen verrichtet wird, ob diese Arbeit sozusagen auch eine wichtige Rolle oder überhaupt eine Rolle oder gar keine Rolle spielt im Wertschöpfungsprozess. Also ist diese Arbeit, die sogenannte Reproduktionsarbeit, die Frauenarbeit, die Hausfrauenarbeit, sozial wertvolle Arbeit in dem Sinn, ist sie überhaupt Arbeit? Weil ja, wenn wir genauer sein möchten, Arbeit in dem Sinn nur genannt werden kann oder darf, was Mehrwert schöpft. Oder ist sie das nicht? Ist sie eine Art Relikt? Ist sie irgendwie etwas, was nicht ganz hineinpasst? Also es war eine unglaublich ausgetüftelte Diskussion und im Endeffekt ist man sich da nicht wirklich einig geworden. Also das waren wirklich exegetische Kommentare und historisch ist man sich aber natürlich einig geworden, indem man gesagt hat, diese Arbeit ist anerkennungswürdig und es gab, da haben sich von dieser Diskussion ausgehend auch sehr unterschiedliche Strategien entwickelt, wurden hervorgebracht, um diese Arbeit sozusagen gesellschaftlich anerkannt zu machen, also indem man sie entweder remuneriert, also bezahlt oder indem man sozusagen einen Hausfrauenscheck ausstellt oder auch nicht oder indem man sozusagen diese Arbeit mehr auslagert, wie das jetzt zunehmend passiert ist in den letzten 10, 20 Jahren, dass man sozusagen das Waschen, das Wäschewaschen auslagert. Das ist ja schon in den 20er Jahren auch passiert. Mhm. Also das ist ja nichts ganz was Neues. Und ich denke, dass hier sich so irgendwie auch eine andere Problematik nicht widerspiegelt. Das ist auch ein zu vulgär marxistischer Begriff meiner Meinung nach. Aber irgendwie wiederholt sich hier in dieser Diskussion etwas, was man in Bezug auf die sogenannten Produktionsweisen diskutiert hat. Also die Zeitlichkeit, die Historizität, aber auch die Relevanz für den von dir vorhin beschriebenen Prozess der Kapitalbildung, die Relevanz anderer Produktionsweisen als der kapitalistischen. Ja. Das, was die Rosa Luxemburg dann ausgeführt hat, die primitive, also die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals, das sich ja auch aus sozusagen vorkapitalistischen Produktionen oder Warenherstellungsformen oder was auch immer irgendwie auch so seine erste Basis holt und das quasi ausbeutet als erstes, unabhängig oder nicht unabhängig, sondern neben der Arbeitskraft auch vor dieser kapitalistischen Arbeitskraft.
Ja, also ich sehe sozusagen jetzt zwei Themen, die natürlich zusammenhängen, die du angesprochen hast. Erstens einmal sozusagen den Arbeitsbegriff im Hinblick auf Kapital oder auch Nicht-Kapital und die zweite Dimension wäre die Frage, wie sich sozusagen das Kapitalverhältnis historisch durchsetzt, in der Gesellschaft, in der Geschichte entfaltet hat und wie das heute ausschaut. Ich werde vielleicht versuchen, zuerst zum ersten Thema ein bisschen was zu sagen und dann zum zweiten überzugeben. Also es ist klar, also bei Marx gibt es eine ganze Bündel von Arbeitsbegriffen, nicht? Es gibt die abstrakte Arbeit, die konkrete, die notwendige, die mehrwertproduzierende und so weiter und so fort. Wenn man sozusagen jetzt ein bisschen exegetisch sein darf, ein bisschen bin ich jetzt exegetisch, würde ich sagen, was Marx sagt, ein Begriff, der sagt, ein Wert oder Mehrwert produzierende Arbeit, das ist nichts Moralisches, das ist nicht etwas, was sinnvoll oder notwendig ist, sondern das einzige Kriterium ist, ob hier Kapital angewandt wird. Und Marx bringt selbst ein Beispiel, dass ein und dieselbe Arbeit, einmal Mehrwert produzierend sein kann, das andere nicht. Das ist das Beispiel des Lehrers. Er sagt, ein Lehrer, also ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, hat er mit dem Kapitalverhältnis nichts zu tun, hat es ja schon früher in der Geschichte gegeben. Das ist eine Arbeit, die kann sinnvoll sein, nützlich sein oder auch nicht, ja. Aber sie ist nicht mehrwertproduzierend. Der Lehrer aber, der sozusagen in einer Schule, die kapitalistisch organisiert ist, also wo man sozusagen zahlen muss, dorthin zu gehen, dieselbe Lehrtätigkeit verrichtet, ist mehrwertproduzierender Arbeiter, weil Kapital angewandt wird. Das ist sozusagen zum exegetischen Teil, wo man auch sieht, sozusagen, dass diese Begriffe von, ja, wo eben dieses Mehrwertproduzieren jetzt nichts Positives ist. Wert klingt immer positiv, Wert, Werte, sondern es heißt, Wert ist der abstrakte Wert, der dann in Form von Kapital akkumuliert ist. Und jetzt gibt es natürlich innerhalb der Gesellschaften, da kann ich jetzt auch ein bisschen zum zweiten Teil überleiten, zur Frage, wie setze ich kapitalistische Produktionsweise durch, sehr viel Arbeit, wobei die Frage ist, ob man das jetzt Arbeit nennen soll, die außerhalb des Kapitalverhältnisses verrichtet wird. Nicht nur die Hausarbeit, nicht die Subsistenzarbeit, die Subsistenzwirtschaft. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie steht diese Arbeit, die nicht um das Kapitalverhältnis subsumiert ist, zur Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Und da ist auch eben, das ist natürlich richtig, die Luxemburg, die gesagt hat, aus einer sehr spezifischen Theorie der Kapitalakkumulation, Kapital kann nur dann akkumulieren, letztlich, wenn es sich Wert außerhalb des Kapitalverhältnisses aneignet. Das heißt, der Kapitalismus braucht eigentlich ein nicht kapitalistisches Milieu, in dem er sozusagen schwimmt und das er für seine Zwecke instrumentalisiert. Und ich denke mir, dass diese Diskussion wieder etwas sehr was Aktuelles bekommen hat, denn es gibt interessanterweise gerade am Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt also sehr viele Arbeitsformen, die außerhalb oder scheinbar außerhalb des Kapitalverhältnisses stehen. Das ist diese ganzen Formen der neuen Arbeitsformen, der Scheinselbstständigkeit, dieses ganzen Bereich in Reproduktion, in Politik, ich sage nur NGOs, im kulturellen Milieu, im künstlerischen Milieu, im wissenschaftlichen Milieu, das teilweise innerhalb, aber teilweise außerhalb kapitalistischer Verwertungsbedingungen steht, wo man aber mit guten Argumenten sagen kann, diese Arbeit ist gesellschaftlich nützlich und notwendig. Und sie ist sozusagen, zwar, obwohl sie nicht im Kapitalverhältnis und das Kapitalverhältnis subsumiert ist, trotzdem sozusagen notwendig. Das heißt sozusagen, dass das Gerippe, das Kapitalakkumulation immer das Fleisch der Gesellschaft benötigt, um überhaupt existieren zu können. Nicht? Also in dem Sinn hast du da, und das ist auch eine aktuelle Diskussion, die jetzt auch wieder neu aufgeflammt wird. Und ich würde sogar sagen, dass diese frühe Diskussion um die Hausarbeit eigentlich gewissermaßen eine Pionierdiskussion war, die jetzt in einer viel verallgemeinerten Form wieder auftritt, zu Recht.